Ja, schönen guten Morgen von meiner Seite auch. Ja, wie ihr seht, ihr habt es wahrscheinlich im Gemeindebrief auch gelesen. Und wie ihr nicht gelesen haben, passiert ja auch, gesehen, so haben wir auch noch Abendmahl. Also die Predigt sollte nicht zu lange dauern. Habe ich mir wenigstens auch vorgenommen. Ja. Also wer mich nicht sieht, der kann auch gerne ein Kärtchen abnehmen, oder jetzt schon abnehmen. Ne? Ansonsten habe ich gedacht, kann man das nachher dann beim Abendmahl abnehmen. Aber das ist, mich stört das jetzt nicht, wenn da ein bisschen Gelaufe ist. Gut, Norbert, wo bist du? Herzlichen Dank für deine Einleitung. Du hast manches vorweggenommen und manches auch wieder nicht vorweggenommen. Ne? Okay. Ich war mir jetzt nicht ganz sicher, liest du den Text oder liest du ihn nicht? Ich habe mir mal hier mit einer anderen Übersetzung, die anderen Verse, wenn ich es nochmal gucke, nehme ich es aus meiner Bibel. Ich habe es nach der neuen Genfer Übersetzung, habe ich mal ausgedruckt und die will ich euch gerne vorlesen. Und bevor ich das tue, möchte ich beten und unseren Herrn bitten, dass er durch sein Wort zu uns redet. Lieber Jesus Christus, du siehst uns hier und wir wünschen uns, dass du redest zu uns. Wir wünschen uns, dass dein Wort wieder ein Stück größer wird in uns, dass wir etwas lernen, dass wir ermutigt werden in unserem Glaubensleben, dass wir etwas, ja, wenn wir es brauchen, auch ermahnt werden oder gedrängt werden. Rede du einfach und rede du durch deinen Heiligen Geist in unsere Herzen rein. Wir wollen dafür offen sein. Amen. Ich lese also die Apostelgeschichte, Kapitel 18, die Verse 1 bis 17. Bald darauf verließ Paulus Athen und ging nach Korinth. Dort lernte er Aquila kennen, einen Juden, der aus der Provinz Pontus stammte. Aquila und seine Frau Priscilla waren erst kurz zuvor aus Italien gekommen, weil Kaiser Claudius ein Edikt erlassen hatte, wonach alle Juden Rom verlassen mussten. Die beiden luden Paulus zu sich ein und weil er dasselbe Handwerk ausübte wie sie, sie waren Zeltmacher, blieb er bei ihnen und arbeitete in ihrem Geschäft mit. Jeden Sabbat sprach Paulus in der Synagoge und versuchte, sowohl Juden als auch Griechen von der Wahrheit des Evangeliums zu überzeugen. Als dann Silas und Timotheus von Mazedonien kommend in Korinth eintrafen, konnte Paulus seine ganze Zeit für die Verkündigung von Gottes Botschaft einsetzen. Mit allem Nachdruck bezeugte er den Juden, dass Jesus der Messias ist. Doch alles, was er dafür erntete, waren Anfeindungen und Beschimpfungen. Da schüttelte er den Staub von seinen Kleidern und erklärte: Ihr habt es euch selbst zuzuschreiben, wenn das Gericht Gottes über euch hereinbricht. Mich trifft keine Schuld. Von jetzt ab wende ich mich an die Nichtjuden. Er verließ die Synagoge und verkündete das Evangelium von da an bei Titius Justus, einem Nichtjuden, der an den Gott Israels glaubte und dessen Haus unmittelbar neben der Synagoge stand. In der Folge kam kein Geringerer als Crispus, der Vorsteher der Synagoge, zum Glauben an den Herrn, er und alle, die in seinem Hause lebten. Auch viele andere Korinther, die Gottes Botschaft hörten, glaubten und ließen sich taufen. In einer nächtlichen Vision sagte der Herr zu Paulus: Du brauchst dich nicht zu fürchten. Verkünde das Evangelium und lass dich durch nichts zum Schweigen bringen. Ich selbst bin bei dir, und niemand, der dich angreift, kann dir etwas anhaben. Denn mir gehört ein großes Volk in dieser Stadt. So kam es, dass Paulus 1,5 Jahre in Korinth blieb und in dieser ganzen Zeit unterrichtete er die Menschen in der Botschaft Gottes. Nachdem Gallio Prokonsul der Provinz Achaia geworden war, verabredeten sich die Juden zu einer gemeinsamen Aktion gegen Paulus. Sie schleppten ihn vor den Richterstuhl auf den Gerichtsplatz und erklärten: Dieser Mann verführt die Leute dazu, Gott auf eine Weise zu verehren, die gegen das Gesetz verstößt. Paulus wollte gerade zu einer Entgegnung ansetzen, als Gallio zu den Anklägern sagte: Werte Juden, wenn es sich hier um ein Verbrechen oder ein böswilliges Vergehen handeln würde, wäre es meine Pflicht, auf eure Klage einzugehen. Da es aber lediglich um Begriffe und Namen geht und die Streitfragen alle mit eurem eigenen Glauben zu tun haben, müsst ihr selbst sehen, wie ihr damit fertig werdet. Ich jedenfalls bin nicht gewillt, in solchen Dingen ein Urteil zu fällen. Damit ließ er sie vom Richterstuhl wegführen. Sie waren noch auf dem Gerichtsplatz, da fiel die Volksmenge, die dabei gestanden hatte, über den Synagogenvorsteher Sosthenes her und verprügelten ihn. Aber Gallio kümmerte sich nicht im Geringsten darum. Soweit der Text. Lang, ich denke, das ist eine Geschichte. Und eine Geschichte kann man eigentlich auch einen längeren Text mal hören. Es ist jetzt nicht so wie ein Brief von Paulus gerade. Auch Petrus schon mal in einem seiner Briefe sagte, was der Paulus schreibt, das ist alles sehr kompliziert. Also das ist es ja jetzt nicht. Es ist ja eine relativ einfache Geschichte. Ich komme noch mal ganz kurz zurück. Paulus ist auf der zweiten Missionsreise. Und es begann ganz herb für ihn. Er ist also, die Bibel häufiger lesen, die wissen, Paulus hatte so eine Basisstation, würde man heute sagen. Also da, wo er immer wieder hin zurückgekehrt ist. Das war Antiochia. Antiochia in dem heutigen Syrien. So relativ an der Küste gelegen. Syrien, also früher waren Syrien große Gemeinden, heute ist das ja nicht mehr so. Und da ist er immer wieder von der Mission, da ist er ausgesandt worden, in die erste Missionsreise, kam zurück. Ist wieder ausgesandt in die zweite Missionsreise und kam zurück. Und in die dritte Missionsreise und da hat er drei Missionsreisen gemacht. Manche sagen vier, als er nach Rom kam, aber sei es mal drum. So, also er kam, die erste Missionsreise kam von Syrien, könnt ihr euch das so vielleicht auf der Karte vorstellen. Eigentlich hätte ich mal, heute hätte ich eigentlich mal so eine Karte mitbringen müssen. Ne? Naja, ich habe es nicht gemacht. Ihr kennt wahrscheinlich die Karte so im Kopf, habt ihr sie schon oft gehört und manchmal sieht man sie auch in den Nachrichten. Also Syrien, so ein bisschen nördlich von Israel und dann darüber ist dann die heutige Türkei. Und am Süden, im Südgebiet in der heutigen Türkei war die erste Missionsreise. Und jetzt die zweite Missionsreise beginnt so, dass er durch die heutige Türkei, die hieß damals natürlich anders, ich sag mal so, durch die Türkei reiste und versuchte, irgendwo zu predigen. Und das ging einfach nicht. Die Türkei ist groß. Das ist nicht mal so ein kleines Liechtenstein oder Andorra oder so. Türkei ist auch größer als Deutschland und langgezogen. Und es ist heiß dort. Es sind nicht viele Schattenplätze. Und da läuft er von einer Stadt zur nächsten und es klappt einfach nicht. Und es heißt dann immer, der Geist wehrte, der Geist hielt auf und es klappte nicht so richtig und es ging nicht und er ging von einer Stadt zur nächsten. Das ist schon frustrierend, stelle ich mir vor. Es klappte einfach nicht. Er konnte wochenlang nicht richtig das tun, wofür er eigentlich die Begabung hatte und wofür er den Auftrag hatte. Und dann konnte er immer oben lang, durch die Türkei oben lang, bis er dann so fast am Ende der Türkei, Schwarze Meer, Bosporus, angelangt ist, da hat er einen Traum. Ein Traum von Gott. Und in dem Traum erscheint ihm ein mazedonischer Mann, heißt es, da ist ein Grieche. Und er sagt, komm rüber, nicht da drüben bleiben, wo du jetzt bist, komm rüber nach Griechenland. Also Mazedonien war, hieß es damals in erster, das Norden, das heißt er heute immer noch so, aber komm rüber. Bingo, jetzt gibt Gott den Plan. Er geht rüber, erste Stadt, wo er richtig predigt, Philippi, großer Stress. Es kommen, erstmal findet er nur Frauen vor, Frauen haben damals nicht viel gegolten, anders als heute. Kommen zwar welche zum Glauben, aber gibt großen Stress, er wird ins Gefängnis geworfen, raus und weg. Nächste Stadt, Thessalonich. Geht wieder in die Synagoge, du hast das so schön gesagt, er geht in die Synagoge als erstes. Und wieder Stress. Ist er nur ein paar Tage da. In die nächste Stadt geht er, nach Beröa. Und auch da geht es auch wieder sofort Stress. Und geht in die nächste Stadt, Athen. Und da klappt das auch wieder, wird er auch wieder vor, auf den Areopag wird er dann gezogen, weil er dann fremde Götter angeblich anbetet, was nicht erlaubt war. Immer nur Stress. Es kommen immer wieder Einzelne zum Glauben, aber es gibt immer Stress, frustrierend. Also das muss man so als Hintergrund haben und dann kommt er nach Korinth. Also bis dahin war es nicht so der richtige Brüller. Im Nachhinein sieht man dann zwar, dass dort Gemeinden entstanden sind, zum Beispiel Thessalonich, da schreibt er dann nachher sogar zwei Briefe hin. Nach Philippi ist eine wunderbare Gemeinde entstanden und die haben ihn auch später sehr unterstützt. Aber man hat es erstmal nicht groß gesehen. Vieles, habe ich mir überlegt, sieht man auch erst im Nachhinein, was man macht. Man sagt etwas, es geht euch vielleicht auch so. Also ich hatte es, glaube ich, letztes Mal schon erzählt, also wo wir uns um jemanden bemüht haben, jahrelang, und der ist, Asylant war das, und der ist dann, wurde nicht anerkannt und ist zurück. Und vor kurzem habe ich dann ein Video bekommen von ihm über WhatsApp und wie er in der Gemeinde vorne steht und singt ein Lied für Jesus. Manche Dinge sieht man erst 10 Jahre später oder 20 Jahre später, oder man denkt, es war jetzt vergeblich, hat man sich vergeblich bemüht und geredet und getan, aber es ist nicht vergeblich. Das Wort Gottes kommt zurück. Es kommt immer zurück. Irgendwie. Es bringt seine Frucht. Irgendwie. Manches erkennt man auf jeden Fall immer erst im Nachhinein. Also lasst euch nicht entmutigen, will ich damit eigentlich nur sagen. Wenn ihr euch mit euren Arbeitskollegen oder euren Nachbarn redet, mit eurer Familie, euren Kindern, wie auch immer, und denen was weitergebt, euren Enkeln oder wer weiß, vielleicht dauert es 5 Jahre, vielleicht dauert es 10 oder 20 Jahre, aber irgendwann geht vielleicht das Samenkorn auf. Also nicht entmutigen lassen, immer fröhlich weiter, immer fröhlich verkündigen, immer fröhlich dabei sein. Und wer weiß, es ist Gottes Wort. Es ist das Wort von Gott. Es ist der Same Gottes. Das ist ja nichts Schlechtes. Da kann man nicht trübsinnig sein, wenn man da was weiter sagt von. Was im Evangelium von Jesus erzählt, wie er Menschen geheilt hat, wenn er was erzählt hat den Menschen, wie er Menschen begegnet. Das ist etwas Schönes, ist das. Das kann man fröhlich erzählen. Da muss man nicht, ach, der hat es jetzt nicht verstanden. Nee, da kann man trotzdem, nächstes Mal erzählt man wieder was. Immer fröhlich weitererzählen. Paulus geht nach Korinth. Ja, Korinth ist so eine spezielle Sache. Korinth, die ab und zu in der Bibel lesen, die wissen, es gibt ja Briefe in dem Neuen Testament und da gibt es zwei ganz große, dicke, fette Briefe. Das sind so die größten Briefe überhaupt. Das ist der erste Brief an Gemeinde in Korinth. Der zweite Brief an die Gemeinde in Korinth, und Korintherbriefe werden die genannt. Und eigentlich gab es noch mehr Briefe. Das sind auch nicht die einzigen Briefe, die Paulus an die Gemeinde in Korinth geschrieben hat. Aber wir haben nur die zwei in der Bibel und das ist auch gut so. Viel Arbeit, viel war nötig für die Korinther. Man sieht es, wenn man die Korintherbriefe liest, da war viel durcheinander. Korinth war eine Stadt, eine relativ neue Stadt, könnte man sagen. Die war noch keine 100 Jahre alt, denn die wurde von Julius Caesar erbaut oder er hat den Grundstein gelegt. Und Julius Caesar, das wisst ihr, alle, die ihr Asterix lest, auf der ersten Seite, wann hat er gelebt, Julius Caesar? 50 vor Christus, steht in jedem Asterix-Heft drin. Also auch aus diesen einfachen Sachen kann man viel lernen. sogar aus Mickey Mouse Heften, aber das wäre vielleicht meine eigene Predigt. Nee, kann man auch viel daraus lernen. Die Geldgier zum Beispiel von dem Dagobert. Also 50 vor Christus hat Julius Caesar, die war eine erdbebenreiche Gegend, die war da nieder, war viele Jahrzehnte, Jahrhunderte, lag die in Schutt und Asche und Julius Caesar hat die neu errichtet. Also so eine Stadt nach dem Reißbrett, sagt man so, ne? Nach dem Muster aufgebaut. Eine ganz moderne Stadt für die damalige Zeit. Heute ist natürlich alles alt, aber eine ganz moderne Stadt. Gelegen an der Landzunge zum Peloponnes. Ihr kennt der Peloponnes, also Griechenland ist ja so ein bisschen so spitz zulaufend und unten ist eine ganz große Halbinsel. Und diese große Halbinsel heißt Peloponnes. Und es ist eine Halbinsel, es ist eine ganz schmale Landzunge zum Hauptgriechenland. Die ist nur wenige Kilometer, nur 5 Kilometer ist die breit. Das ist interessant. Heute gibt es da einen Kanal. Trennt das östliche vom westlichen Mittelmeer. Und eine Umschiffung, ich habe es mal so gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, in einem Kommentar habe ich gelesen, dass man sagte, oder dass es überliefert ist, dass jedes 10. Schiff, was um den Peloponnes rumgeschippert ist, untergegangen ist. Warum? Ja, also solche Osten, Westen, man kennt das Kap Horn oder so, Kap der guten Hoffnung und sowas, ne? Das sind immer windreiche und so eine kleine Nussschale, 10, 20 Meter lang, die geht ganz gut. Aber zum Glück gibt es ja Korinth. Zum Glück gab es Korinth und das waren ja ganz kluge Leute, die Griechen waren sowieso klug. Und die haben nämlich die erste Eisenbahn erfunden. Ich weiß nicht, ob es die erste war, aber die haben eine Eisenbahn gebaut. Aber nicht eine Eisenbahn mit so Schienen, sondern die haben einen Weg gepflastert und in den Weg haben die Rillen reingehauen, immer genau im gleichen Abstand, 1,60 Meter. Von der einen Hälfte, von dem einen Golf zum nächsten Golf, 5 Kilometer oder 6 oder 7, man weiß es nicht ganz genau. Man hat nur kleine Stücke, hat man nochmal freilegen können, vieles ist verschüttet. Und darauf wurden dann Wagen gestellt. Holzwagen, Holzräder und so, ne? Das Ganze ging bis in den Golf rein, in das Wasser rein, da kamen die Schiffe auf diesen Wagen drauf, verschnürt und 5 Kilometer, 6, 7 Kilometer auf die andere Seite und naja, dann wieder losgemacht. Naja, klar, da gibt es natürlich auch ein bisschen Geld dafür, ne? Klar, von nichts kommt nichts, also eine Straße kostet Geld und wo man Geld machen kann, das ist nicht nur heute so, wo Geld gemacht werden kann, das war damals auch schon so. Dann hat man Geld gemacht. Und wo Geld ist, da sind Menschen. Klar, weil jeder so denkt, oh, da will ich auch ein bisschen was von abhaben. Und so wuchs die Stadt und wuchs und immer mehr und es war ja viel Verkehr dann auch da. Ja, dann sagen die Schiffe dann da, auf der einen Seite, ja, da musste man erst mal warten, bis man dran war. Was macht man? Man geht in die Stadt. Und so war das ein buntes Treiben, eine große Stadt, eine wirklich sehr große Stadt und mit viel, viel Geld. Und deswegen kam auch dieser Statthalter, dieser Gallio, deswegen wird der auch erwähnt. Eine große Stadt, reiche Stadt. Aber auch eine ganz mit vielen sozialen Unterschieden, diese Stadt. Da gab es diese reichen Räder, so Onassis-mäßig, ne? Kennt vielleicht noch der ein oder andere, also der einzige Räder, der mir so eingefallen ist, Onassis ist ja schon lange tot, aber ist egal, aber ist ein Superreicher halt. Da gab es diese Superreichen und dann gab es natürlich auch die ihr so, kennt auch wieder von Asterix und Obelix, ne? Ihr lest nicht Asterix? Bildungslücke. Okay, da gab es diese Sklaven natürlich. Also, es gab die Superreichen und die Sklaven. Und alle möglichen Händler dazwischen und Handwerker dazwischen. Und wo große Städte sind, da gibt es immer viel zu tun. Und Händler und ein riesengroßes Gefälle. Und die Leute kamen von überall. Denn die Schiffe kamen ja von überall. Multikulturell. Oder wie man heute so schön sagt, Multikulti. So ein bisschen verniedlicht, hört sich so süß an. Ne? Aber es ist eigentlich nicht süß, weil wenn das so richtig, da gibt es immer Spannungen. Immer Ghettos gibt es da. Multikulturell, multireligiös, es kam ja von überall kamen die und trafen sich in Korinth, in der Stadt Korinth, die nämlich direkt da an in dieser Landzunge gelegen war. Und oben auf dem Berg war eine Akropolis. Also Akropolis hießen die immer, diese Burgen, diese Tempel, also nicht nur in Athen, Akropolis, aber sowas in der Art, war auch in Korinth. Und ich habe gelesen, gesagt, ich lese mir das ja auch nur an, es soll angeblich 1000 Tempelprostituierte gegeben haben. 1000. Die jeden Abend runterkamen in die Stadt und ihrem Gewerbe nachgingen. Was für eine Stadt, Korinth. Und jetzt kann man sich das vorstellen, dass es Paulus 2 dicke, fette Briefe schreiben musste, weil so viel Unordnung in Korinth war. Es gab keine Ethik richtig. Es religiös war auch alles bunt gemischt und alles vermischt und man hatte keine richtige Ahnung gehabt. Es musste viel gemacht werden. Paulus hatte viel, viel zu tun. Und vielleicht war das der Grund, du hast ja 1,5 Jahre schon erwähnt, das habe ich gerade gelesen auch, dass er 1,5 Jahre in Korinth geblieben ist. Ansonsten war er immer nur ein paar Tage, ein paar Wochen da und dann ist er wieder weitergezogen. In Korinth das erste Mal, wo er lange geblieben ist. Ich komme da gleich nochmal kurz drauf zurück. Oh. Was passiert alles in unserem Text? Paulus trifft Aquila und Priscilla. Er arbeitet bei ihnen. Zweitens, seine Freunde kommen. Paulus kann sich damit dann auf sein Predigen konzentrieren. Drittens, die Juden wollen nicht hören. Das war halt mit diesem Staub da. Ne? Viertens, der Crispus, der Synagogenvorsteher, kommt zum Glauben. Fünftens, Paulus hat eine Vision, ein Traum, also eine Vision bei Nacht. Ich gehe mal aus davon, dass es eine Art Traum gewesen ist. Und sechstens, Paulus wird angeklagt, aber ohne Erfolg. Das ist unser Text. Ihr könnt es zu Hause ja nochmal nachlesen. Aquila und Priscilla, so fängt es an. Er kommt nach Korinth und er trifft Aquila und Priscilla, die kurz vorher von Rom ausgewiesen worden waren, weil der Kaiser gesagt hat, raus mit euch, alle Juden raus. Wahrscheinlich meint er damit alle Juden und alle Christen. Wahrscheinlich war vorher schon eine Gemeinde dort entstanden oder Menschen kamen zum Glauben. Und wahrscheinlich wird es so sein, dass Aquila und Priscilla auch schon Christen gewesen sind. Judenchristen. Zu ihnen kommt er, Paulus. Paulus war ja ein ehemaliger Pharisäer und Pharisäer, die hatten, war nicht nur alles doof, was die Pharisäer gemacht haben und gesagt haben. Die hatten zum Beispiel eine ganz sinnige Sache. Jeder, der Pharisäer wurde oder werden wollte, der musste einen Beruf lernen, einen Handwerksberuf. Jeder. Eigentlich mussten die auch heiraten. Paulus war ja nicht verheiratet, aber vielleicht war er noch zu jung, keine Ahnung, vielleicht war er verwitwet, wissen wir nicht. Aber jeder musste ein Handwerk lernen und Paulus hatte auch ein Handwerk gelernt. Ich finde das sehr, sehr gut. Heute geht man ja von der Schule direkt auf theologisches Seminar oder studiert Theologie oder wie auch immer, hat vom Leben eigentlich gar keine richtige Ahnung, dass es Menschen gibt, die nach 8 Stunden Arbeit und viel Stress einfach müde sind. Und viele keine Ahnung von. Ich finde es gut und ich fände es gut, wenn auch unser Seminar das wieder so sagen würde. Früher war das auch so in Ebersbach so gewesen, dass man erst einen Beruf gelernt haben musste. Wie auch immer. Das fiel mir da so ein, weil Paulus ist Zeltmacher. Er wollte halt unabhängig sein. Er wollte keinen auf der Tasche legen. Unabhängig sein ist gar nicht so verkehrt. Was heißt das, unabhängig sein, wenn ich predige? Das heißt, ich kann sagen, das, wovon ich wirklich überzeugt bin. das, was Gott mir wirklich sagt. Wenn ich nicht unabhängig bin, wenn ich abhängig bin, das Brot, ich esse, das Lied, ich sing. Könnt ihr, ne? Wer beißt denn schon die Hand, die einen füttert? Macht man nicht. Hat immer alles so Vor- und Nachteile. Ja, okay. Unabhängigkeit ist, ja, wäre für uns heute auch immer ganz gut. Ja, Kirchenmitarbeiter, ja, manche sind ja auch aus der Kirche, Kirchenmitarbeiter, kam mir jetzt gerade noch so vordergründig unabhängiger, weil sie ja von, nicht von der Gemeinde abhängig sind, aber sie sind von der Landeskirche abhängig. Und wenn dann einer sagt, ja, ich berufe mich jetzt hier mal auf Karl Barth mit seiner Tauferkenntnis, bekannteste Theologe im 20. Jahrhundert, der hat nämlich gesagt, wir brauchen eine andere Tauflehre. Das ist eine unordentliche Tauflehre, die wir haben. Die, die im Taufkurs dabei waren, ich sehe jetzt gerade keinen hier, die wissen das, ich habe das rausgegeben. Ja, aber der kriegt ja einen gehörigen Stress, ne? Also das ist immer, wenn man abhängig ist, ist es nie so ganz gut. Paulus wollte unabhängig sein und das ist gut. Eigentlich nur abhängig von ihm, von dem Herrn, von seinem Herrn, von dem Heiligen Geist, von seinem Wort. Juden wollen in Korinth, die wollen nicht hören auf das Evangelium. Eigentlich wie so überall. Es gab immer Stress. Auch vorher schon in Athen, in Thessalonik, ich habe es erzählt. Und dann sagt es hier, ich schüttel den Staub von meinen Kleidern. Sein Bild. Sein Bild dafür. Auch das, was uns als Mensch ganz normal, das Geringste, was uns verbindet, ist, dass wir über die Straße gehen und staubig werden. Ach, den Staub, den wir alle haben, den will ich nicht, nein. Ich trenne mich. Trennung ist manchmal ganz gut. Wenn es toxisch wird, wenn es giftig ist, die Beziehung, wenn es nichts bringt, kann man sich ruhig trennen. Konzentrieren wir uns doch beim Weitersagen auf das Evangelium, auf die Menschen, die wirklich auch gerne zuhören wollen. Das ist gar nicht so einfach, denn wir können ja immer nur vor das Gesicht schauen. Wir wissen ja nicht, was im Herz drin ist. Da braucht man natürlich Hilfe von Gott. Bemühen wir uns und beten wir doch dafür, dass wir die Menschen gezeigt bekommen von Gott, von unserem Herrn, die wirklich offen sind, die wirklich was hören wollen. Braucht Leitung dafür. Christus kommt zum Glauben und er lässt sich taufen. Ja, du hast schon gesagt, hast mir was vorweggenommen, ja, damals ist es immer so zusammengefallen. Ne? Leute hören was, kriegen was geprägt. Sie tun Buße, heißt es dann immer wieder. Was heißt das, tun Buße? Heißt, ja, sie bekehren sich, drehen sich um, drehen ihren Gesichtssinn um, ihren Gedankensinn, hier Kopf wird umgedreht, also die Gedanken werden umgedreht, man schaut dann aufs Kreuz und man lebt ein neues Leben, Bekehrung, kommt zum Glauben, man lebt im Glauben, man lässt sich taufen, kriegt den Heiligen Geist, und man lässt sich in die Gemeinde aufnehmen, alles zusammen, immer zusammen. Wenn ihr die Apostelgeschichte lest, das gehört immer zusammen. Heute ziehen wir immer alles so wie Kaugummi auseinander. Oh, dann da wird mal, kommt man mal, kriegt man mal geprägt. Da kann man vielleicht mal Gemeindemitglied werden und da hinten, wenn man dann da angekommen ist, da lässt man sich vielleicht mal taufen oder so. So leben wir heute und das ist, kann man ja nichts groß dran machen. Das ist sehr schade. Aber wenigstens denken sollten wir so, dass es zusammengehört. Dass es eine Sache ist, sich bekehren, zum Glauben kommen, sich taufen lassen, den Heiligen Geist empfangen, in die Gemeinde aufgenommen zu werden. Es gehört eigentlich, wenigstens mal versuchen wir mal, das gedanklich so zusammenzubekommen. So, die Vision des Paulus und dann bin ich auch schon so durch. Ich wollte ja nicht so lange predigen. Was heißt es da in Korinth? Hat Gott ein großes Volk. Hat es noch in den Ohren? Wie es da hieß. Ich selbst bin bei dir und niemand, der dich angreift, kann dir etwas anhaben. Denn mir gehört ein großes Volk in dieser Stadt. In dieser Stadt. Korinth, so unterschiedlich, so ethisch völlig am Boden, so kulturell und alles ein Durcheinander. Und da sagt Gott, hier habe ich ein großes, mir gehört mir ein großes Volk. Lest mal im 1. Korintherbrief Kapitel 1, da steht ganz viel dazu drin. Es sind nicht viele Kluge, es sind nicht viele Weise, es sind nicht viele Mächtige und so weiter. Das Niedrige hat Gott erwählt. Immer wieder. Das heißt nicht, dass er keine Großen und keine Klugen und so. Aber die Mehrzahl sind die von unten kommenden, die am Boden liegenden. Übrigens, deswegen feiern wir Abendmahl. Ich sage da gleich noch was zu. Weil er für uns gestorben ist, für unsere Sünden gestorben ist. Wenn wir alle gut wären, wenn wir alle toll sind und das nicht brauchen, dann brauchen wir auch kein Abendmahl. Brauchen wir da nicht dran denken. Wir denken ja deswegen dran, weil wir eben nicht gut sind. Aber ich sage das gleich nochmal. Gott erwählt sich Menschen, die am Rand der Gesellschaft des Lebens stehen. Für mich ist immer die Sache, behalten wir auch diese Menschen im Auge. Schauen wir auf die, die am Rande stehen, die vielleicht nicht so gut aussehen wie wir selber. Naja. Oder die nicht so klug sind wie ihr. Oder was weiß ich, nicht so intellektuell oder nicht so eine tolle Karriere hingelegt haben, die vielleicht nicht so toll riechen wie ihr und vielleicht nicht so schöne Klamotten haben wie ihr, die nicht so viel Geld im Portemonnaie haben wie ihr oder die ihr Leben vielleicht nicht ganz so toll unter die Füße bekommen haben wie ihr, wie wir alle, all das. Gott hat ein großes Volk in Korinth, in denen, die wirklich diese... Korinth war schon eine gruselige Stadt. Und da sagt er, ich habe da ein ganz großes Volk. Haben wir also diese Menschen wirklich im Blick. Paulus wird angeklagt, aber Gott hat ihm ja in der Vision zugesagt, du brauchst keine Angst haben, es wird dir keiner was antun. Vertrauen wir doch darauf. Gott gebraucht den gottlosen Gallio. Er war ein Römer, der hatte nichts mit dem Glauben zu tun. Er war ein Statthalter. Der ist deswegen dahin gekommen, weil er eben Geld einnehmen sollte. Klar. Für Rom. Natürlich, der sollte Geld scheffeln. War kein gläubiger Mensch. Aber Gott gebraucht diesen ungläubigen Menschen. Gott gebraucht oft Menschen. Gott gebraucht auch uns vielleicht mal, dich oder mich, für etwas. Um anderen etwas zu sagen, zu helfen, wie auch immer. Und Gott bewahrt den Paulus, aber er bewahrt nicht immer. Auch das ist eine wichtige Erfahrung. Und wieder mache ich noch eine Hinwendung auf den Korintherbrief, diesmal auf den 2. Korintherbrief. Kapitel 11, könnt ihr auch mal zu Hause lesen. Da erzählt der Paulus, was ihm alles passiert ist in seiner Missionstätigkeit. So und so oft wurde er geschlagen, so und so viele musste aus der Stadt, wurde er rausgetrieben, da wurde das gemacht, dann hat er Schiffbruch erlitten, da hat er das gemacht. Gott bewahrt, aber er bewahrt nicht immer. Er bewahrt das Leben, ja, aber nicht, dass immer alles gut geht. Ganz wichtig. Und dann heißt es nachher dann nur noch, dass viele Tage in Korinth noch gewesen sind. Soweit. In Kürze steckt viel drin, steckt noch viel, viel mehr drin. Das sind so ein paar kleine Gedanken, die ich euch weitergeben wollte. Ich